Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm seltsame Verhandlungstaktik des Donald Trump. Bei laufenden Gesprächen mit Peking über eine Beilegung der Handelskonflikte beider Länder schafft er schon mal Fakten und setzt die Zölle für Importe aus China drastisch nach oben. Ob daraus ein Deal wird oder nur neues Handelschaos, gleich mehr dazu. Chaos auch zum Start der Sendung. ThyssenKrupp verabschiedet sich von der Fusion seiner Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata. Angeblich sind Brüsseler Wettbewerbsbedenken zu groß. Und weil Schritt 1 nicht funktioniert, wird auch Schritt 2 abgesagt, die Neuorganisation, die Aufspaltung des Konzerns. Stattdessen die Idee einer Holding und 6.000 Beschäftigte weltweit, die das Unternehmen verlassen sollen. ThyssenKrupp, einst eine Industrie-Ikone, steht jetzt vor einem strategischen Scherbenhaufen. Jörg Marksteiner berichtet.
Ziemlich vor den Kopf gestoßen fühlen sich jetzt vor allem viele der 27.000 Stahlarbeiter. Sie hatten sich längst damit arrangiert, bald in eine neue Firma mit dem Konkurrenten Tata zu wechseln. Schließlich sollten sie dafür langjährige Job- und Standortgarantien bekommen. Jetzt heißt es, Kommando zurück. Die Zusagen gelten nicht mehr. Vor den Werkstoren ist die Unsicherheit zurückgekehrt.
Also gefühlsmäßig, sage ich jetzt einfach mal, habe ich das so nicht erwartet. Ich würde eher sagen, das sind schlechte Nachrichten.
Also es ist eine große Verunsicherung jetzt unter den Belegschaftsmitgliedern. Wir wissen jetzt nicht, wie der Plan B aussieht. Wir haben davon noch nichts gehört.
Der Plan heißt jetzt, der Firmenchef drückt auf den Reset-Knopf. Und zwar richtig tief. Die jahrelange Vorbereitung wird über den Haufen geworfen. Am Ende war es wohl ein Gespräch mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die den Konzernen klargemacht hat, dass sie die Fusion zum zweitgrößten europäischen Stahlkonzern untersagen wird. ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff.
Anlass dafür war, dass wir heute aus Brüssel die Nachricht bekommen haben, dass das Stahl-Joint-Venture wohl untersagt werden wird.
Eigentlich wollte ThyssenKrupp mit dem Stahl auch 4 Milliarden Euro an Pensionslasten und Schulden in die neue Firma abschieben. Das geht jetzt nicht mehr. Stattdessen kommt eine radikale Kehrtwende. Die zusätzlich geplante Aufteilung von ThyssenKrupp in zwei eigene Firmen wurde gleich mit abgesagt. Ein völliger Strategieschwenk, verbunden auch mit einem deutlichen Stellenabbau.
Wir haben ja jetzt mit unserem neuen Programm angekündigt, dass wir hier bei ThyssenKrupp insgesamt 6.000 Stellen wegfallen werden in den nächsten Jahren, davon 2.000 mindestens auch im Stahlbereich.
Insgesamt könnten hierzulande 4.000 Stellen wegfallen. Möglichst im Einvernehmen mit dem Betriebsrat, sagt der ThyssenKrupp-Chef. Bis zur Aufsichtsratssitzung am 21. Mai will er eine Einigung erreichen.
Wir sind derzeit noch in einer Verhandlung und wir wollen auch, bis wir mit dem Aufsichtsrat endgültig eine Beschlusslage zu unserer neuen Strategie machen können, wie immer eine Grundlagenvereinbarung mit den Arbeitnehmervertretern machen.
Die IG Metall hat bereits Leitplanken gesetzt. Sie verlangt den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. ThyssenKrupp lehnt das bislang ab. So oder so, die Absage von Stahlfusion und Aufteilung wird den Traditionskonzern möglicherweise sogar noch stärker verändern als bisher geplant, sagt Aktionärsschützer Marc Tüngler.
Ich glaube, das Problem ist dann gar nicht unbedingt, dass man es absagt. Das wird auch zu Verwerfungen führen. Aber man muss ja erstmal wieder sich neu finden. Man muss wieder nach vorne gehen. Man muss die Mitarbeiter motivieren. Und man muss vor allem eine neue Strategie finden. Und ich glaube, das kostet wieder sehr, sehr viel Zeit. Und diese Zeit hat ThyssenKrupp nicht.
Selbst Firmenchef Guido Kerkhoff räumte ein, in wesentlichen Fragen komme man seit Jahren nicht vom Fleck. Der Konzern sei immer noch finanzschwach. Sein neuer Plan sieht jetzt vor, dass aus der Essener Firmenzentrale eine schlanke Holding wird. Die Verwaltungskosten sollen fast um die Hälfte sinken. Und die Sparten wie Autoteile, Fabrikbau, Stahlhandel und so weiter sollen selbstständiger werden. Partnerschaften sollen eingegangen werden. Und die bisherige Ertragsperle, der Aufzugbau, soll an die Börse gebracht werden. Alles Forderungen, auf die Finanzinvestoren schon länger drängen, angesichts der seit Jahren schwachen Zahlen bei ThyssenKrupp und denen der Ruhrkonzern jetzt nach dem Scheitern der eigenen Pläne deutlich entgegenkommt.
Jörg Marksteiner war das. ThyssenKrupp, die Verbindung der Stahlsparte mit dem Tata-Konzern findet nicht statt, die geplante Aufspaltung auch nicht. Das ist die Lage. Noch ist offiziell gar nicht bekannt, wie die EU-Wettbewerbskommission entschieden hätte über die geplante Fusion der Thyssen- und Tata-Stahlgeschäfte. Aber der Vorgang erinnert an den gescheiterten europäischen Airbus, an die geplante Bahnfusion von Siemens und Alstom, die platzte, nachdem die EU-Wettbewerbshüter Einwände hatten. Bettina Klein in Brüssel, wie war das eigentlich damals? Wie war argumentiert worden? Für die beteiligten Konzerne war das ja schon ein Schlag ins Kontor.
Bei Siemens Alstom sah die Kommission Probleme in zwei Bereichen, in denen es praktisch keine Mitbewerber mehr gegeben hätte. Einmal bei den Signalsystemen, entscheidend für die Sicherheit der Reisenden. In Europa gibt es gemeinsame Standards, das erfordert hohe Investitionen, daher müsse man auf gute Preise achten. Und zweitens bei den Hochgeschwindigkeitszügen, eine bedrohliche Konkurrenz aus China, erkannte Margret Vestager Damm nicht, denn wegen der hohen Standards hier würde China gar nicht auf den europäischen Markt drängen und bei den Signalanlagen gäbe es gar keine chinesischen Angebote. Im Grundsatz stehen für die Kommission immer zwei Dinge im Vordergrund. Erstens die Interessen der Konsumenten schützen, denn wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen die Preise diktieren kann, dann sind natürlich die Verbraucher die Leidtragenden. Und zweites Argument, Wettbewerb stärkt die Unternehmen, denn es regt sie zu Innovationen an und sie sind damit auch stärker im internationalen Markt.
Nun wollten Thyssen und Tata ja einen der größten Stahlkonzerne der Welt bilden. Auch nicht gerade ein Segment, in dem Verbraucherinteressen direkt bedroht sind. Siemens und Alstom, sollte ein weltweites Bahnschwergewicht werden. Also Sie haben es gesagt, beide Konzerne haben ja die chinesische Konkurrenz angeführt, der es gilt, Paroli zu bieten. Gibt es in Brüssel Verständnis für diese Problemlage mit der globalen Konkurrenz außerhalb der Wettbewerbskommission? Die hat ja dieses Verständnis deutlich signalisiert, dass es nicht da ist.
Ja, es gibt Verständnis, aber man sagt, man muss das eine vom anderen trennen. Die Wettbewerbskommissarin etwa wurde Anfang Februar bei der Entscheidung zu Siemens Alstom genau darauf angesprochen, was sie von der Diskussion über eine Reform des Wettbewerbsrechts hält. Und sie sagte dazu, dass die Instrumente, um Unternehmen global vor unfairem Wettbewerb zu schützen, dass die nicht aus dem Werkzeugkasten des Wettbewerbsrechts kommen sollten. Das können wir uns kurz anhören.
When I look at some of the debates that we've been having, about how to make sure that European businesses, when they go global, are protected from unfair competition, I think we need to find tools from another toolbox than the competition toolbox.
Was meint sie? Wir brauchen globale Handelsvereinbarungen, damit es gegenseitigen Marktzugang gibt und keine Einbahnstraße oder wenn Marktteilnehmer eben ihre Rechnungen zu Hause vom Steuerzahler begleichen lassen. Das ist marktverzerrend, da braucht es natürlich Ausgleich. Der Wirtschaftsexperte Guntram Wolf von der Denkfabrik Bruegel hier in Brüssel sagt, er hält eine Anpassung des Rechts für notwendig, wo es zum Beispiel um hohe Staatsbeihilfen geht. Im Grundsatz aber ist seine Bewertung:
Es gibt schon einen gewissen Anpassungsbedarf. Aber insgesamt stört mich doch die Rhetorik, die man manchmal hört, die suggerieren möchte, dass unser Wettbewerb unseren Unternehmen schaden würde und verhindern würde, dass die innovativ und wettbewerbsfähig sind. Ich denke, insgesamt ist die Evidenz eher das Gegenteil.
Ja, soweit die Meinung von Guntram Wolf, den Wirtschaftsexperten des Bruegel-Instituts.
Trotzdem haben ja Deutschland und Frankreich als Reaktion auf das Nein zu Siemens Alstom im März gemeinsam eine Reform des europäischen Wettbewerbsrechts gefordert. Wie waren damals die Reaktionen der anderen EU-Staaten?
Na, eher zurückhaltend bis sogar kritisch. Deutsch-französische Alleingänge werden nicht nur bejubelt und dahinter stehen auch reale Befürchtungen, wie mir Guntram Wolf auch sagte, mit dieser Ministererlaubnis, die Paris und Berlin ja vorgeschlagen haben, analog zu dem, was in Deutschland auch möglich ist, dass man eben die Entscheidung von Kartellbehörden überstimmt. In der EU ist das aber ein ganzer Ministerrat. Im Moment 28 Politiker, da gibt es etwa die Sorge eines Kuhhandels nach dem Motto, erlaubst du mir meine Fusion, erlaube ich dir deine, und kleinere Staaten fürchten, da industriepolitisch unter die Räder zu kommen. Aber die Kommission ist beauftragt, eine Strategie für Industriepolitik zu erarbeiten. Insgesamt sieht man schon Handlungsbedarf.
Aus Brüssel war das Bettina Klein. Vielen Dank. Und Themenwechsel. Bei der Frage aber nach strategischen Entscheidungen, nach Richtungsentscheidungen bleibt es. Die Gespräche zwischen Washington und Peking über Möglichkeiten zur Beilegung des Handelskonflikts laufen, obwohl Donald Trump in die laufenden Gespräche hinein neue drastische Zölle platziert hat. Auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar hat er die Abgaben von 10% auf 25% erhöht. Ob das nun The Art of the Deal, so heißt ja das Trump-Lehrbuch übers Geschäftemachen, ob das The Art of the Deal übertragen in praktische Politik ist, immerhin haben ja die Chinesen den Verhandlungstisch noch nicht verlassen. Welche Strategie dahinter stecken könnte, ob überhaupt eine, was sich lernen lässt für den ja ebenfalls weiterlaufenden Konflikt mit Europa, ob sich etwas lernen lässt, Mischa Erhard dazu.
Es ist augenscheinlich eine Art Strategie von Zuckerbrot und Peitsche, die der amerikanische Präsident anwendet. In diesem Fall hat er sich offenbar über einen Rückzieher Chinas aufgeregt.
Man hat die Vermutung, dass die Chinesen in den Verhandlungen bei einigen Zugeständnissen, die sie gemacht haben, etwa bei Durchsetzungsmechanismen von Vereinbarungen oder konkreten Zeitfenster, wann gewisse Dinge umzusetzen sind, wieder zurückgerudert hat. Und das kann dann durchaus auch ein Signal gewesen sein für die USA, dass man dort zu diesen Mitteln greifen muss.
Sagt Max Zenglein, Leiter des Programms Wirtschaft am Mercator-Institut für China-Studien. Für Martin Lück, den Chefanlagestrategen beim Vermögensverwalter BlackRock, steckt auch eine Trump-eigene Verhandlungsstrategie dahinter.
Erstmal den Gegner auch direkt vor Vertragsabschlüssen nochmal maximal zu schocken, um dann eventuell mit dem drohenden Verhandlungsabbruch noch etwas durchzusetzen, das vorher nicht erreichbar war. Aber natürlich ist das Ganze auch ein Hasardeurspiel, ja.
Mit dem Ziel, China zum Einlenken zu bringen. Für etwas Entspannung in den Verhandlungen dürfte sorgen, dass chinesische Waren, die sich bereits auf dem Seeweg in die USA befinden, von den Strafzöllen ausgenommen sind, sofern sie vor dem 1. Juni in den USA ankommen. Im Übrigen aber sind chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden US-Dollar nun wieder mit Strafzöllen von 25% belegt. China kündigte entsprechende Gegenmaßnahmen an. Ökonomen befürchten, dass durch den lang anhaltenden Handelskonflikt die Weltwirtschaft zunehmend leidet. Die USA werfen China unfaire Handelspraktiken vor. Sie kritisieren Hürden für ausländische Unternehmen in China und werfen Peking vor, Diebstahl von geistigem Eigentum zu betreiben. Das kritisieren auch andere Regierungen. Trump stört sich zudem aber am großen Handelsdefizit seines Landes mit China, der Tatsache also, dass China weit mehr Waren in die USA exportiert als umgekehrt. Den Dissonanzen zugrunde aber liegt ein fundamentalerer Unterschied in der Auffassung von Wirtschaft und Gesellschaft, meint der Chefvolkswirt der Dekabank Ulrich Kater.
Der grundsätzliche Gegensatz zwischen den beiden großen Supermächten bildet sich mittlerweile heraus in der Art des Wirtschaftssystems. Und das wird sich durch die Handelsgespräche nicht ändern lassen.
Denn Chinas Wirtschaft ist nach wie vor stark staatlich gelenkt. Das Land subventioniert und fördert einzelne Bereiche, in denen es Weltmarktführerschaft erlangen will. Kein gutes Omen schließlich ist der Handelsstreit zwischen China und den USA mit Blick auf eine Entscheidung des US-Präsidenten am 18. Mai. Denn da läuft eine Frist aus, bis zu der er entscheiden kann, ob europäische Autos eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Ohnehin befindet sich Europa nach Ansicht von Max Zenglein schon jetzt in einer schwierigen Situation im Handelsstreit zwischen China und den USA.
Da besteht durchaus auch die Gefahr, dass man da ins Kreuzfeuer dieser zwei großen Wirtschaftsnationen gerät. Man sieht natürlich, dass beide Seiten versuchen, die EU zu beeinflussen und jeweils auf ihre Seite zu ziehen. Also da ist Europa auch Teil des Kriegsschauplatzes in dem Sinne.
Und diese unangenehme Situation schließlich könnte noch eine Weile erhalten bleiben. Denn Trump twitterte heute zum Fortgang der Verhandlungen mit China, es gebe absolut keinen Grund zur Eile.
Mischa Erhardt war das. Und nochmal US-Politik und die Folgen. Die Kriegsgefahr am Persischen Golf wächst. Der von Trump mit Sanktionen unter Druck gesetzte Iran will ja das Atomabkommen teilweise aussetzen. Wenn Europa nicht den Öl- und Bankensektor des Landes vor den US-Strafmaßnahmen abschirmt, ob das gelingen kann, ist fraglich. Währenddessen haben aber die US-Sanktionen gegenüber dem Iran Folgen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Die Türkei zum Beispiel ist deutlich getroffen. Christian Butke reiht dazu.
Das Verhältnis zwischen der Türkei und dem Iran war nie von Vertrauen geprägt, aber von guten Geschäften. Das betrifft auch die Eisen- und Stahlbranche. Sie war neben dem Ölexport ein wichtiger Pfeiler der gegenseitigen Beziehungen und eine der größeren Einnahmequellen des Iran, sagt Dagmar von Bohnstein, Geschäftsführerin der Deutschen Außenhandelskammer in Teheran.
Die Sanktionen im Stahlsektor treffen das Land extrem stark. Denn der Stahlsektor war einer der Bereiche, die in diesen Sanktionszeiten noch immer den größten Export sozusagen für den Iran bedeuteten. Der Iran hat im 2018 Stahl exportiert in Höhe von 8 Millionen Tonnen mit einem Gegenwert von 3 Milliarden Dollar. Das sind 5% des Einkommens aus Exporterlösen.
Einer der besten Kunden für Metalle aus dem Iran ist bisher die Türkei. 2018 importierte sie iranisches Rohaluminium im Wert von 135 Millionen US-Dollar. Hinzu kommt Zink im Wert von 185 Millionen Dollar sowie Eisen und Kupfer. Noch wesentlich größere Summen fließen bzw. flossen im Ölhandel zwischen Teheran und Ankara, sagt Dagmar von Bohnstein von der Deutschen Außenhandelskammer in Teheran.
Die Türkei ist ein wichtiger Handelspartner für Iran und vor allen Dingen auch ein wichtiger Kunde für das iranische Erdöl. In der Reihe Nummer 6 von den Export- oder beziehungsweise Importländern für iranisches Öl.
Die Türkei muss den allergrößten Teil ihres Energiebedarfs durch Importe abdecken. Das nötige Öl kam 2017 zu 45% aus dem Iran. Das entspricht 11,5 Millionen Tonnen, sagt der Energieexperte Necdet Pamir vom türkischen Think Tank Sigma.
Dass wir aus dem Iran mehr Erdöl importiert haben als aus anderen Ländern, hat ein paar wesentliche Gründe. Wir bekommen es preiswerter und zu besseren Zahlungskonditionen. Deswegen hat sich Iran zum primären Erdöllieferanten der Türkei entwickelt.
Trotz der Ausnahmen von den Sanktionen dürfte dieser Anteil nach bisher vorliegenden Daten inzwischen auf rund 15% gesunken sein. Seit Anfang Mai darf die Türkei eigentlich gar kein Öl aus dem Iran mehr beziehen. Forderungen der türkischen Regierung, die Ausnahmen zu verlängern, liefen bisher ins Leere. Ob Ankara die Drohung wahrmacht, trotz Sanktionen weiterhin iranisches Öl zu importieren, bezweifelt Energieexperte Pamir.
Wenn Sie mich fragen, wird die Türkei zurückrudern, denn sie ist wirtschaftlich und politisch nicht stark genug. Eigentlich sollte die Türkei dem Druck der USA standhalten. Aber dafür muss man was in der Hand haben. Die gegenwärtige türkische Regierung hat leider nichts in der Hand.
Also wird sich die Türkei nicht nur für Eisen und Stahl neue Lieferanten suchen müssen, sondern auch für den Teil Erdgas und Erdöl, der bisher aus dem Iran kam. Schon heute bezieht die Türkei rund die Hälfte ihres Gasbedarfs und ein Drittel des Rohöls aus Russland. Tendenz steigend, sagt Energieexperte Pamir.
Durch die Entwicklung mit dem Iran wird die Abhängigkeit der Türkei von Russland beim Erdöl zunehmen. Die Abhängigkeit von Russland ist eh groß genug und das ist nicht gut. Das dürfte eigentlich auch nicht im Interesse der USA sein.
Dass sich durch die Iran-Sanktionen der Druck auf die Türkei erhöht, dürfte den Amerikanern bei vielen Streitpunkten mit der Regierung in Ankara in die Hände spielen. Etwa, wenn es um die türkische Absicht geht, ein russisches statt ein amerikanisches Raketenabwehrsystem zu kaufen.
Christian Buttgereit. Nach der Steuerschätzung ringen jetzt Union und SPD darum, welche Ausgaben finanzierbar sind. Die Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
CDU und CSU wollen weiter die Abschaffung des Solis für alle Steuerzahler. Die SPD hält an einer Grundrente für Geringverdiener fest. Die soll nun nicht nur aus Steuermitteln, sondern auch der Rentenversicherung bezahlt werden. Das verteidigte Wiebke Ester, SPD-Mitglied im Bundestagsfinanzausschuss im Deutschlandfunk so.
Dass dabei über eine Finanzierung bei der Rentenversicherung nachgedacht hat, halte ich für sinnvoller als die Frage der Mütterrente, die wir derzeit auch aus der Rentenversicherung zahlen. Und dass man das Thema insgesamt dann anpackt und fragt, was können wir aus Rentenversicherung, was müssen wir aus Steuermitteln finanzieren, das finde ich richtig. Da bin ich auch immer eher ein Freund von Steuermitteln gewesen. Das bezieht sich aber in erster Linie auf das Thema Mütterrente, weil in der Zeit darüber nicht eingezahlt wurde.
Und noch ein Koalitionsstreit. Während Umweltministerin Schulze einen freiwilligen Verzicht auf Plastiktüten möchte, fordert Entwicklungsminister Gerd Müller jetzt ein Sofortverbot. Deutschland solle nicht auf Europa warten, sagte er der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Im Deutschlandfunk-Interview bekräftigte er:
Freiwilligkeit in einem Markt, der grenzenlos global heute wirkt, führt nicht mehr zum Ziel. Der weltweite globale Markt braucht klare Regeln zum Schutz von Mensch, Natur und Tier.
Das vollständige Interview der Woche mit Gerd Müller hören Sie am Sonntag ab 11.05 Uhr im Deutschlandfunk. Deutschlands Exportunternehmen haben trotz der globalen Handelsstreitigkeiten im ersten Quartal ihre Ausfuhren gesteigert. Laut Statistischem Bundesamt exportierten sie Waren im Wert von 336,1 Milliarden Euro und damit 2,5% mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch die Importe legten zu um 4,8% auf 280,9 Milliarden Euro. Und trotz der Brexit-Unsicherheiten hat auch die britische Wirtschaft zu Jahresbeginn wieder Fahrt aufgenommen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Januar bis März um 0,5% zum Vorquartal zu, so das Statistikamt ONS.
Silke Hane war das. Angesichts der Vielzahl an Rechtsrisiken, die der Kauf von Monsanto für den Bayer-Konzern mit sich bringt, ist eine nur image-schädliche Geschichte aus Frankreich vielleicht ein kleines Problem, groß genug aber, um zu illustrieren, was Bayer sich alles so mit eingekauft hat. Huckepack aus Paris berichtet Marcel Wagner.
Anne-Laure Barral ist Journalistin. Beim öffentlich-rechtlichen Radiosender France Info kümmert sich die Französin seit rund 10 Jahren um Umweltthemen, behandelt regelmäßig auch Fragen rund um Landwirtschaft, Pestizide, Gentechnik. dass sie damit auch für große Konzerne wie Monsanto Gegenstand des Interesses sein könnte, damit hatte die Journalistin durchaus gerechnet. Ich habe mir gedacht, dass es gewisse Presselisten gibt, etwa wenn man Anfragen stellt, erzählte Anne-Laure Barral auf ihrem Haussender France Info. Doch was die Journalistin nun dank Recherchen ihrer Kollegen vom Fernsehsender France 2 und der Zeitung Le Monde erfahren hat, geht weit über das hinaus, was sie sich hätte vorstellen können. Ich tauche ganz offensichtlich auch noch in einer zweiten Liste auf, einer für Ziele. Dort werde ich klassifiziert unter muss erzogen werden und ich frage mich heute, was werden diese Unternehmen, besonders Monsanto, dafür tun? Vor allem, wenn sie sich gleichzeitig unsere privaten Interessen anschauen, zum Beispiel zu jagen oder Golf zu spielen. Denn tatsächlich haben Kommunikationsagenturen, die für Monsanto gearbeitet haben, offenbar längst nicht nur berufliche Informationen gesammelt. Dokumente, die France 2 zugespielt wurden, belegen deutlich tiefgreifendere Praktiken. In Listen tauchen rund 200 Personen, Politiker, Bauernvertreter, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Journalisten, auch mit privaten Daten auf, Noten bewerten Einfluss, Glaubwürdigkeit, Haltung zu Monsanto. Wer als potenzieller Verbündeter oder als zu erziehender gelistet war, sollte beeinflusst werden. Bereits Verbündete, darunter Politiker, bekamen Argumentationshilfen für Interviews oder sogar Vorschläge für Twitter-Nachrichten zugeschickt, die Glyphosat in ein gutes Licht rücken sollten. Für Ségolène Royal, seinerzeit Umweltministerin in Frankreich, ein Unding. Das sind Spionagemethoden. Sie versuchen zu unterwandern, zu beeinflussen. Ich könnte mir vorstellen, auch finanziell, sagte Royal ebenfalls auf France Info. Sie selbst kämpfte als Umweltministerin auch auf EU-Ebene gegen eine Verlängerung der Glyphosat-Lizenz und wunderte sich seinerzeit nach eigenen Worten, welchen Einfluss Monsanto selbst auf höchster Ebene in Brüssel gehabt habe. Für eine Monsanto-Kommunikationsagentur habe sie selbst laut der Listen als nicht beeinflussbar gegolten und habe deshalb kaltgestellt werden sollen, erfuhr die Ministerin. Für Bayer könnte das alles zum Problem werden, denn solche Listen ohne das Wissen der Beteiligten zu führen, ist in Frankreich strafbar. Allerdings stammen die Dokumente von 2016, da gehörte Monsanto noch nicht zu Bayer. Ein Sprecher gab gegenüber dem ARD-Studio Paris an, Bayer kenne die entsprechenden Dokumente nicht und könne deshalb noch keine Stellung nehmen. Unethisches Verhalten oder der Verstoß gegen Vorschriften anderer Länder würden aber nicht geduldet. Vermutlich wird Bayer die entsprechenden Dokumente bald zu Gesicht bekommen, denn mehrere betroffene Journalisten haben angekündigt, in Frankreich Anzeige wegen der Vorgänge zu erstatten.
Marcel Wagner, Monsantos Vergangenheit holt wieder mal Bayer ein. Jetzt sind es keine Glyphosat-Geschichten, jetzt ist es mal zur Abwechslung eine Lobbygeschichte. Jan Plate im Frankfurter Börsensaal, Lobbygeschichte, aber keine Börsengeschichte. Deshalb rutschen wir gleich weiter zum Börsenthema Nummer 1. ThyssenKrupp strategisch vor einem Scherbenhaufen, aber die Börsenreaktion, die ist paradox auf den ersten Blick.
Ja, wobei die Anleger sind eben mit dem Kursschwenk zufrieden. Da sind die Bedenken der EU-Kommission Joint Venture mit der indischen Tata. Dann gibt es keine Aufspaltung, die ja viele Kosten verursacht hätte. Und dann andererseits jetzt der geplante Börsengang der Ertragsperle, der geplante Börsengang der Aufzugsparte. Das schürt Fantasie der Anleger für Geld, das in die Kasse kommt und dürfte eine höhere Bewertung bedeuten. Von daher die ThyssenKrupp-Aktien jetzt mit einem, Achtung, Plus von 26%.
Ja, schon ordentlich. Dann eine Geschichte, die eigentlich in New York spielt, aber auch aus Frankfurt erzählt werden kann. Wie gesucht sind denn die neuen Uber-Aktien?
Ja, also der Fahrdienstvermittler Uber, vor 10 Jahren gegründet, der zum Amazon des Transportgeschäftes werden will, ja auch Essenslieferungen anbietet oder Fahrräte verleiht. Die Arbeitsbedingungen für die Fahrer werden kritisch gesehen. Uber macht immer noch Verluste, aber wird mit rund 80 Milliarden Dollar bewertet, damit so viel wie mancher deutsche DAX-Konzern. Wobei die Aktien schließlich am unteren Ende der Zeichnungsspanne mit 45 Dollar zugeteilt wurden. Tja, und der mögliche erste Kurs wurde jetzt zuletzt genau mit diesen 45 Dollar taxiert, aber es gibt noch keinen offiziellen ersten Kurs.
Der Börsentag als Ganzes, was lässt sich sagen zum Tag und zum Wochenschluss?
Ja, der Tag und die ganze Woche ist geprägt von den Handelsstreitigkeiten der USA mit China. Die Anleger sind in den USA vorsichtig. Der Dow Jones mit einem Minus von mehr als 1%, hingegen der deutsche DAX mit einem Plus heute von fast fast 1% bei 12.069 Punkten. Wobei über die Woche geht es für den DAX um fast 3% nach unten.
Außer ThyssenKrupp noch ein auffälliger DAX-Wert?
Ja, das Linde, der fusionierte DAX-Konzern und Gase-Konzern mit der Praxair. Die Prognose wird angehoben, die Linde-Aktie mit einem Plus von 4%.
Dann haben wir Euro-Anleihen und Goldpreis.
Der Euro bei einem Dollar 12,44. Deutsche Staatsanleihen waren heute etwas weniger gefragt. Dennoch die durchschnittliche Rendite bei minus 0,11% und der Goldpreis mit kleinem Plus bei 1.287 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute mit Michael Köhler. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.